My name is Karl-Heinz Garnitzer, Hall of Famer in New York City. Für das Herrengedeck mit Andreas Kulik wünsche ich einen erholsamen und wunderbaren Abend.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik.
Millionen Jungen spielen in den Vereinen der Bundesrepublik Deutschland Fußball. Sie alle träumen davon, zu jenen 11 Auserwählten zu zählen, die das Trikot der Jugendnationalelf tragen. Einer davon ist Manni der Libero.
Vor 30 Jahren, im Januar 1982, strahlte das ZDF zum ersten Mal die Serie Manni der Libero aus. Dass die Geschichte über einen fußballbegeisterten Straßenkicker, ein Straßenfeger und später einmal Kult werden würde, damit hatte beim zweiten deutschen Fernsehen damals wohl niemand gerechnet. Unzählige Jungs träumten den gleichen Traum wie Manni Bessauer, dargestellt von Tommy Orner. Dessen Weg führte vom Wattenscheider Verein Blau-Gelb über Arminia Berlin bis in die Jugendnationalmannschaft. Und ganz nebenbei griff sich Manni auch noch wie selbstverständlich die geilste Spielerfrau von allen ab. Bettina Hohmann nämlich, verkörpert von der jungen Christina Plate. Ein echtes Vorbild eben für eine ganze Generation junger Heranwachsender, inklusive meiner selbst. Ja, und damit allen zusammen ein herzliches Willkommen im Herrengedeck Fußballkultur mit Musik auf Radio Free FM. Zu Beginn haben wir den TV-Vorspann zur Serie und die von Christian Brunn komponierte und arrangierte Titelmusik zu Manni der Libero gehört. Ja, und der Soundtrack zur Serie, der ist mittlerweile ebenso kult geworden wie die TV-Serie selbst. Ich freue mich daher ganz besonders, dass ich den Komponisten der Filmmusik zu Manni der Libero ebenso willkommen heißen darf, Christian Brunn, live zugeschaltet aus den USA. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Brunn, es ist mir eine Ehre.
Bei mir ist ja Mittag.
Ja, wo sind Sie denn gerade in den USA?
Ich bin auf der Insel Kajo Key, dicht bei Key West. Das sind die Florida Keys, die einzelnen Inseln, die früher durch eine Eisenbahn, jetzt durch eine Straße verbunden sind.
Und ich nehme an, Sie sind beruflich dort?
Nee, ich bin da, ich bin 77 Jahre, mein Lieber. Ich bin hier, ich fliehe den deutschen Winter.
Ach, Sie haben es gut.
Ich hab's gut.
Ja, ich darf Ihnen vielleicht zu Beginn des Gesprächs gleich mal danken, dass Sie so einen wundervollen Soundtrack geschrieben haben. Wie kam denn das Engagement zustande?
Das, wie alle, man kriegt einen Auftrag von der Produktionsfirma. Und da steckt dann meistens auch noch ein Regisseur, ein Redakteur vom Fernsehen dazwischen. Und das war ja nach dem Erfolg von Tim Thaler, war das nicht so schwierig, dass man mich wieder für so eine Jugendserie hinzugezogen hat.
Haben Sie selbst die Serie gesehen und wenn ja, wie fanden Sie sie denn?
Nein, man spricht ja die ganze Serie am Schneidetisch entweder mit dem Regisseur oder der Cutterin durch und legt da fest, wo Musik kommt und was für eine Art von Musik die ganze Sache unterstützt. Also man sieht natürlich und dann nehme ich mir die Videobänder mit nach Hause in mein Studio und lege dazu die Musik an.
Aber schauen Sie die Serien hinterher auch nochmal komplett durch oder sehen Sie die dann immer nur, ich sag mal so, zerstückelt?
Ich sehe sie dann nur noch in Teilen und ich kontrolliere natürlich die Längen der Musik, wenn ich die Musik vorm Abgeben nochmal kopiere. Aber also, dass ich sie dann nochmal im Fernsehen anschaue, das ist eher selten der Fall.
Sind Sie selbst denn auch Fußballfan und gehen Sie ins Stadion?
Nein, leider nicht. Das tut mir so leid. Also ich bin im Stadion, es ist mir zu kalt, vor allen Dingen in Winter. Und also ich schaue mir die Vorbereitung zur Weltmeisterschaft, das schaue ich mir schon an aus Interesse, aber ich bin keiner, der ins Stadion geht. Das bedauere ich sehr.
Fällt es einem da nicht schwer, eine Musik dazu zu finden, wenn man jetzt nicht ganz so fußballaffin ist?
Nein, Zweck, der soll ja die Handlung unterstützen. Ne? Und das bespricht man mit dem Regisseur und man ordnet den einzelnen Darstellern, also den Protagonisten, ordnet man jeweils ein Thema zu, das schöne Mädchen und der Hauptdarsteller. Und man erzeugt Spannung und Emotionen. Und das kann man sich natürlich genauso, ich weiß auch, ich kann auch einen Absatz erklären, so ist es nicht.
Ja. Ja, waren Sie denn dann auch mal beim Dreh dementsprechend vor Ort? Wahrscheinlich nicht, ne? Sie bekommen dann das...
Normalerweise wird der Komponist erst hinzugezogen, wenn der, zumindest wenn der Rohschnitt fertig ist, am besten wenn der Feinschnitt fertig ist, weil sonst muss die Musik noch hinterher umgestellt werden. Ich war zufällig bei einer anderen Serie, war ich mal beim Dreh dabei und habe ein bisschen zugeschaut. Und aber normalerweise, wie gesagt, ist der Komponist erst, wird erst tätig, wenn alles fertig ist.
Ja, und wie ist es denn hinterher? Suchen Sie dann die Interpreten aus für die Kompositionen, die Sie geschaffen haben, oder liegen die auch schon vorher?
Filmmusik ist ja meistens instrumental und wir haben also in München einen winzigen Kreis von ganz hervorragenden Studiomusikern und die sind immer dieselben und wir verstehen uns auf Zuruf, deswegen ist die Musik auch sehr knapp skizziert, sodass auch ein bisschen Platz ist für Improvisationen. Und wir fangen also an, mit 4-5 Leuten Grundplaybacks zu machen und dann, wenn noch Streicher dazukommen oder ich spiele dann meine Synthesizer drauf. Das ist also ein handwerklicher Vorgang, der entsteht zunächst, ich komponiere die Musik im Kopf, schreibe sie dann auf für die Musiker und dann nehmen wir sie auf in einem Studio. Und das ist also eine, wie soll man sagen, ein ganz natürlicher Vorgang.
Jetzt haben Sie ja noch viel mehr TV- und auch Werbeaufträge wahrgenommen. Welche haben Ihnen denn da besonders gefallen oder sind Ihnen in ganz besonderer Erinnerung geblieben?
Also am herausforderndsten war Milka wegen dem Slogan Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Da denkt man erstmal, da komponiere ich doch lieber das Telefonbuch als so ein Slogan. Aber es ist dann gelungen und es ist sogar sehr gut gelungen. Was beweist, dass man auch das Telefonbuch komponieren kann. Milka hat mir Spaß gemacht, besonders auch in Tim Thaler und natürlich den anderen Kurzsong, die ganze Serie Captain Future. Und bei den Schlagern, natürlich Wunder gibt es immer wieder mit dem Eurovisionsarrangement Marmorstein, wo wir zum ersten Mal eine richtige junge Beatband eingesetzt haben. Und die ganzen Sachen für die Mireille Mathieu und was für Drafi Deutscher, für Katja Epstein, für Gitti und Erika, Heidi und aus Böhmen kommt die und so weiter. Das würde jetzt Stunden dauern, wenn ich da alles aufzähle.
Ja, aber wir haben gleich noch ein bisschen Zeit, um über Ihre musikalische Karriere zu reden. Und vorher hören wir mal ein bisschen was von Ihnen, nämlich erstmal von Captain Future einen Auszug. Das war Baby Shake It aus dem Soundtrack zu Manny der Libero, den Christian Brunnen komponiert hat. Ja, und zu diesem Song hat Manny seine große Liebe in seinem Stammcafé klar gemacht. Und davor haben wir von Christian Brunnen Captain Future gehört. Ja, Herr Brunnen, wie kamen Sie denn eigentlich zur Musik?
Zur Musik und zur 4 Jahren angefangen, darauf zu fantasieren mit meinen kleinen Händen. Und dann hat mir meine Mutter, als ich 5 war, Klavierunterricht gegeben. Die konnte ganz gut Klavier spielen. Und da habe ich also Noten gelernt mit 5. Das war ziemlich kompliziert und es ging auch nur unter Tränen ab. Aber dadurch war ich also ziemlich früh in der Lage, Stücke zu spielen und habe also auch schon als 8-Jähriger, 9-Jähriger mir meine ersten Kompositionen aufgeschrieben. Also da wächst man so hinein. Ne? Das ist so.
Hatten Sie da auch ein Vorbild?
Nein, ich bin mit Klassik aufgewachsen und also die großen klassischen Komponisten waren sozusagen indirekt meine Vorbilder. Die Schlager im Dritten Reich waren nicht so meine Vorbilder.
Sie haben ja mit verschiedenen, ich habe in Ihrer Biografie gelernt, das heißt nicht Texter, sondern ich glaube Textedichter, nennen Sie es?
Das ist so, diese Menschen, die Texte für Schlager machen, nennen sich Textdichter. Die Menschen, die Texte für Werbung machen, so wie schon erwähnt, die heißen Texter. Das ist so. Ja.
Das heißt, in Ihrem Fall muss ich fragen, wie kommen Sie denn an Ihre Textdichter heran?
Ja, die lernt man einfach in der Branche kennen. Ich bin zuerst mit Georg Buschler bekannt geworden, von dem ist Liebeskummer lohnt sich nicht und Akropolis Adieu und hinter den Kulissen von Paris und was weiß ich alles. Und hab dann außer mit Buschler noch mit Hans Baratke, von dem, nicht von mir, von dem das ganz berühmte Sommerwind ist, und mit Günter Lohse, mit dem ich das Wunder gibt es immer wieder. Man setzt sich zusammen und man muss, das ist ein Teamwork, und man muss sich auch leiden können. Also das muss auch eine gewisse, müssen Funken überspringen.
Aber manchmal tut doch auch Reibung gut, oder? Damit es vorwärts geht im Schaffensprozess.
Ja, aber da man ja an einem Stück arbeitet, darf man sich nicht über das Stück zerstreiten. Also man muss sich schon einig sein. Ich habe immer sehr viel an Texten mitgearbeitet, weil ich Texte für ausgesprochen wichtig halte. Ja, und habe die Texte da immer ziemlich gequält. Ja. Mhm.
Mit welchen Interpreten haben Sie denn besonders gerne zusammengearbeitet?
Ich habe sie schon erwähnt. Also ich habe sehr viele Stücke für Mireille Mathieu geschrieben, für Katja Epstein, für Drafi Deutscher, für Gideon Erika, für Bata Illich, für Graham Bonney und Peter Alexander. Peter Alexander hat nur 2 Stücke von mir aufgenommen. Einmal ganz früh in den 60ern und einmal ganz spät, nachdem ich ihm das aus Böhmen kommt, die Musik angeboten hatte, und das hat er ewig nicht aufgenommen. Und dann habe ich es mit Gideon Erika und dann wurde es ganz von selbst sehr bekannt. Und dann hat er ein ganzes Album gemacht, das hieß dann aus kommt die Musik.
Sie waren ja dann auch teilweise mit den Interpretinnen, mit denen Sie zusammengearbeitet haben, verheiratet.
Das ist seit Verdi oder das ist bei Musikern, Komponisten, Regisseuren, das ist so, dass man Sänger dann lieb gewinnt und dass man sich dann verbindet, ja. Also so war ich mit Katja Epstein und Erika von Gittin Erika verheiratet, ja.
Und wie ist denn das Zusammenarbeiten dann in der Ehe? Ändert sich da was oder bleibt es gleich?
Nein, in der Ehe macht ja der eine den, kümmert sich um den Haushalt und ich kümmere mich um mein Buch. Sie meinen aber wahrscheinlich eher die Zusammenarbeit im Studio. Das ist nichts anders, weil da geht es ja ums Werk. Ja, also man darf nicht, weil man mit dem Produzenten verheiratet ist, darf man nicht schlechter singen.
Das heißt, Sie haben sogar jemanden zu Hause, der Ihnen die Stimmen einsingen kann?
Der Vorteil war, da wir ja auch manchmal mit Demonstrationsaufnahmen, also bevor die richtige Aufnahme gemacht wird, wenn man da eine Sängerin zur Hand hat, das ist ganz praktisch, ja. Und die männlichen Sachen habe ich dann selbst gesungen.
Haben Sie eigentlich noch einen Überblick darüber, wie viele Songs, Soundtracks, Jingles und so weiter?
Da sind auch die einzelnen Fernsehmusiken dabei. Vielleicht sind es so 2200 Songs. Aber ich könnte nicht mehr alle aufzählen und ich würde vielleicht auch nicht mal mehr alle erkennen. Also wenn man mir so ein paar Takte daraus vorspielt, wüsste ich nicht unbedingt, was es ist. Die Bekannten natürlich, aber es ist ja, wenn man Musik macht, oder als Musik, Popmusik, 10% setzt sich ja richtig durch, das andere ist vergessen. Ist so.
was werden Sie denn am häufigsten noch angesprochen?
Also mein bekanntestes Werk ist natürlich Marmorstein und Eisenbricht, weil das noch so viel gespielt wird, Live-Musik. Und dann eben die Eurovisionsnummer, Nummer gibt es immer wieder. Also die bekannten Sachen. Komischerweise auch immer noch zwei kleine Italiener von 1962. Da wundere ich mich immer.
Ja, da hören wir jetzt mal noch ein bisschen rein. Zuerst noch aus dem Soundtrack von Manni der Libero, das Mädchen Bettina. Das ist das Thema zur Freundin von Manni. Danach Tims Thema aus Tim Thaler. Und dann das von Ihnen angesprochene Marmorstein und Eisenbricht. Los geht's. Stein und Eisen, lässt Verbrechen, der Trafi Deutscher, komponiert hat das Ganze Christian Bruhn, der Mann, der auch den Soundtrack zu Manni der Libero und vielen weiteren TV-Highlights komponiert hat. Ja, und ihn habe ich immer noch am Telefon, Herr Bruhn. Wenn Sie an die Musik in Fußballstadien denken, die Sie ja zwangsweise am TV oder so dann auch mitkriegen, wie finden Sie die denn?
Ich finde zum Beispiel 3-1 von Barry Skinner und The Lightning Seeds, das finde ich ein super Song. Da gibt es gar nichts dagegen einzuwenden. Aber es wird natürlich, es gibt da ständige Neuveröffentlichungen und da wird der Markt natürlich überschwemmt. Dabei scheidet sich dann die Spreu vom Weizen. Ne? Also es gibt, wie auch überhaupt allgemein bei Popsongs, die wenigsten überleben einige Jahre.
Welche Musik hören Sie denn gerne privat?
Privat höre ich entweder Klassik, also am liebsten Mozart oder Verdi. Oder Jazz aus den 40er und 50er Jahren. Also den damals noch verständlichen Jazz. Swing oder Cool genannt.
Jetzt habe ich ja Ihre Biografie gelesen, Marmor, Stein und Liebeskummer. Und da stand drin, Sie schreiben, Ihre Mutter bezeichnete Sie mal als einen Kitschier. was meinte Sie damit?
Ein logischer Ausdruck für einen, der Kitsch produziert. Ja. Aber es gibt ja keinen Kitsch. Kitsch wird definiert als verlogenes Gefühl. Es gibt kein verlogenes Gefühl. Und auch die einfachste Musik bedeutet Kultur. Und Kultur hat nur der Mensch. Und deswegen sagt man also auch über einfache Musiken, wie ich bin der Anton aus Tirol oder so, darf man nicht die Nase rümpfen. Das ist auch was Wertvolles, was Menschliches.
Ja, Sie sind ja auch sehr erfolgreich. Welche Auszeichnungen haben Sie denn erhalten? Können Sie das überhaupt noch zählen? Haben Sie da noch einen Überblick?
Ich habe einen Ehrenring von der GEMA, ich habe einen Paul-Linke-Ring, ich bin Ehrenmitglied, ich habe Medaillen von der CISAC, das ist die Oberorganisation der aller Musik-Societies auf der Welt. Ich habe einen ganzen Schrank voll solchen Sachen, ja. Das freut einen natürlich, aber viel mehr freut einen, wenn man E-Mails kriegt, die Musik, die man gemacht hat, betreffen. Oder wenn man eben in ein Bierzelt kommt und sie spielen ein Lied von einem. Das ist viel wichtiger.
Haben Sie eigentlich auch schon mal Angebote abgelehnt?
Nein, ich habe mich nur bei Werbemusik manchmal, ging das manchmal so unprofessionell zu, dass ich gesagt habe, ja nee, das in dieser Form kann ich das nicht machen. Also wurde ein Stück, ein Vorbild vorgeschlagen, ein ganz langsamer Blues und Text, den man in 30 Sekunden kaum aufsagen konnte. Ja, das passte also nicht zusammen. Da habe ich gesagt, entweder Sie ändern Ihr Konzept oder wir kommen nicht zusammen. Bei Werbung ist man ja Dienstleistender, während man, wenn man Songs macht, macht, die entstehen ja zunächst. Und dann, da kann man, der Interpret immer noch sagen, das gefällt mir nicht, das sehe ich nicht. Ist mir aber nur ein einziges Mal passiert.
Sie sagen gerade, als Komponist ist man ja Dienstleistender.
Bei Werbemusik.
Ja, bei der Werbemusik.
Ja.
Jetzt ist es ja so, wenn ich Sie in Ihrem Buch auch richtig verstanden habe, waren da ja nicht unbedingt alle aus Ihrem Umfeld, besonders Ihr Vater, glücklich damit. Habe ich das so richtig interpretiert?
Mein Vater hätte lieber einen todernsten Musiker aus mir gemacht, aber das ist nicht aus mir geworden, zu seinem Leidwesen. Weil ich habe mich gleich nach dem Krieg, ich war ja 45, war ich 10 und wurde 45, 11, habe ich mich eben dann für die englische und amerikanische Popmusik so interessiert, dass ich trotz meines Musikstudiums, das ich absolviert habe, bei der sogenannten Unterhaltungsmusik oder leichten Musik geblieben bin und dass ich dann also in Discos damals noch Live-Musik gespielt habe, war nicht zur Freude des gesamten Familienclans. Ja, das war unter der Würde. Ich fand das toll, dass man da auf der Bühne saß, damals noch mit Krawatte und Anzug und den Leuten was gespielt hat. Ich fand das toll.
Sie haben vorher aber auch, wahrscheinlich auch zuliebe, ein bisschen Ihrer Familie eine Malerlehre dann durchlaufen.
Ich habe, weil aus mir am Anfang nichts wurde, habe ich zusätzlich dann noch eine Malerlehre gemacht, weil ich auch grafisch und farblich begabt war. Habe aber während der ganzen Zeit weiter studiert und das war also nur eine Zwischenstufe, die mir allerdings sozial sehr genützt hat, weil ich damit richtigen normalen Handwerkern als kleines bildungsbürgerliches Söhnchen in Kontakt kam und das war mir sehr nützlich für mein Leben.
Und Sie konnten später Ihr Haus selber zu großen Teilen streichen?
Wenn ich Zeit hatte, ja, das kann ich immer noch, aber lieber delegiere ich das, muss ich zugeben. Ja.
Hat sich die Leidenschaft für Musik und die Begabung auf Ihre Kinder übertragen?
Ganz fantastischer Schlagzeuger, der nach wie vor übt, der ist auch schon Mitte 40. Und wir spielen zusammen mit einem Bassisten im Trio, machen wir Swing Jazz. Er spielt aber jeden Stil und übt die ganze freie Zeit. Er ist wirklich hervorragend. Und mein älterer Sohn ist ein Gospel-Fan, hat ein bisschen Bass studiert und hat immer noch Klavierunterricht. Also nur beruflich haben sie beide die Musik nicht erwählt.
Herr Brun, an welchem Projekt arbeiten Sie selbst denn gerade aktuell?
Also ich muss im Moment sagen, dass ich hier nur alle vier von mir strecke. Aber ich mache von Zeit zu Zeit für gewisse Kabarettisten mache ich Songs. Ich bin immer noch an einem Big Band Projekt, Swing, auch der 50er Jahre Big Band Swing. Nur das wird sehr schwer zu realisieren sein, weil die Kosten für eine Big Band, das sind ja 13 bis 15 Mann, das will keiner bezahlen. Und dann bin ich dabei, meine gesamten Bänder zu archivieren und teilweise zu digitalisieren in München in meinem Studio. Also es ist immer genug Arbeit da und ich bin auch glücklich, wenn ich im Studio arbeiten kann.
Herr Brun, Sie waren ja auch mal Aufsichtsratsvorsitzender der GEMA.
Ja, erst war ich 10 Jahre Mitglied des Aufsichtsrats, dann war ich 18 Jahre Aufsichtsratsvorsitzender. Das ist einfach, da man unabhängig, finanziell unabhängig ist, wird man gewählt, damit man nicht pro domo irgendwelche Sachen einführt. Zweitens, wenn man eben so lange Erfahrung hat wie ich und auch das Regelwerk einigermaßen kennt. Die Erfahrung, dann die Schnauze, dass man sich auch ausdrücken kann. Und das ist eine ziemlich anstrengende Aufgabe, die Mitgliederversammlung im Jahr zu leiten, weil die Textdichter sind sich einig, die Verleger sind sich meistens einig, die Komponisten sind sich meistens uneinig, weil wir ja ernste und leichte und lauter Sparten, die unterschiedliche finanziellen Interessen haben. Und das unter einen Hut zu bringen, das ist gar nicht so einfach. Und der Aufsichtsratsvorsitzende wird jeweils für 3 Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt. Und ich bin eben mehrfach wiedergewählt worden. Am Ende waren es 18 Jahre.
Und ganz nebenbei haben Sie ja irgendwann auch mal noch selber Musik gemacht. Sie waren ja nicht immer bei der GEMA oder haben nur komponiert?
Man hat da kein Büro. Das sind fünf Versammlungen im Jahr von 3 bis 5 Tagen. Und sonst macht man seinen normalen Beruf weiter. Ja.
Aber Sie selbst haben auch mal den Namen Charlie Cotton getragen, musikalisch zumindest.
Das war eine Demo. Das ist der Liebestrauma als Twist. Das war eigentlich für Bill Ramsey oder für Gustavus gedacht, aber die haben es nicht gemacht. Dann haben wir die Demo selbst rausgebracht. Und zusammen mit der zweiten, die haben wir dann gleich im Anschluss gemacht, Papatel war ein großer Held. Die Dinger haben 500.000 Singles verkauft, ohne einen einzigen Fernsehauftritt. Die Zeiten waren so anders, kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Und zu der Zeit, glaube ich, war das auch, also mit Mireille Mathieu, da kurz darauf mal den Song Meine Welt ist die Musik aufgenommen haben.
Das war, also Charlie Cotton war 63, 64, Mathieu fing an 69, die erste Song war hinter den Kulissen und ein bisschen später war dann Meine Welt ist die Musik, richtig, ja.
Und Sie haben das mal zu Ihrem Credo ernannt. Ist das
ja, man hat zwar alle seine Kinder gleich lieb, aber einige Kinder hat man doch ein bisschen lieber und dazu gehört der Song unter anderem Meine Welt ist die Musik, Er ist wieder da, Winter in Kanada, ja, das sind so meine Favorites.
Ja, das heißt, ich lese gerade nochmal vor, Sie haben als Komponist, Textdichter, Arrangeur, Musikproduzent, Keyboarder, Synthesizer und Mischpultschaffender, Aufsichtsratsvorsitzender der GEMA gearbeitet. Habe ich was vergessen?
Ja, also ich mähe meinen Rasen selbst. Das Rasenmäher haben Sie vergessen.
Und Sie sind gerade in Florida.
Ja.
Da stellt sich die Frage, sind Sie rastlos?
Nein. Ich kann sehr gut ausspannen. Ich bin fleißig. Ich schiebe nichts auf und mache jede Arbeit wirklich so gut ich eben kann, so gut ich vermag. Aber ich bin nicht kein Getriebener. Ich kann genauso ausspannen auch. Ich trinke ganz gerne auch mal einen Schluck Wein oder Whisky.
Ja, zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Wenn jetzt jemand auf Sie zukäme und Sie bäte, den ultimativen Fußballsong zu schreiben, was würden Sie denn sagen, welche Zutaten da rein müssen?
Ach, es gibt ja so viele Vorbilder. Der muss halt, das kann man sich schon vorstellen, dass man etwas macht, was dann das ganze Stadion mitsingt oder auch mitgrölt. Das ist auch eine große Frage, wie der Text geschaffen ist. Also ich würde sagen, ich zeige mir erstmal ein paar Textzeilen davon. Ja?
Mhm.
Das wäre eine Bedingung.
Also erst Text, dann Klang.
Zumindest erst der Klang, also die Idee vom Text. Ja? Ich habe immer lieber gehabt, wenn eine Zeile zuerst da war, weil wenn die Musik zuerst da war, das gibt's auch, dann wird ewig nach einer guten Zeile gesucht und das geht manchmal nicht so gut aus. Also ich habe ein paar Songs, die wenn sie eine bessere Schlagzeile hätten, wären sie vielleicht erfolgreicher geworden.
Aber Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Three Lions schon recht gut gelungen ist. Und ich denke, da passt ja auch der Text ganz prima zur damaligen EM.
Ja. Okay. Aber eben, da muss auch ein Textdichter erstmal drauf kommen.
Ja, in dem Fall ist das gelungen. Genauso wie es Ihnen damals gelungen ist, einen fantastischen Soundtrack für Money der Libero zu komponieren. Und daraus hören wir uns jetzt gleich nochmal ein Stück an, nämlich Money der Libero, der zweite Teil. Herr Brun, ich danke Ihnen für das Gespräch, dass Sie in den USA sich die Zeit genommen haben in der Mittagssonne.
Ja.
Und schicke ganz, ganz liebe Grüße nach Florida.
Ich danke und ich grüße zurück nach Ulm.
Ja, danke schön.
Ja.
Ciao.
Wieder an.
Schwestern, macht die Fenster zu und stoppt Watte in die Türritzen. Jetzt kommt ein Twist. Das ist der Liebestraum von List. Der Liebestraum von List als Twist.
Ja, hier ist das Herrengedeck Fußballkultur mit Musik, mit der Sendung mit Christian Brun, der den Originalsoundtrack zu Money der Libero geschrieben hat. Ich bin auch schon am Ende der Sendung angelangt. Ich mache lieber noch ein bisschen Musik von Christian Brun. Redaktion, Mikrofon und das Auflegen erfolgte durch Andreas Kulik. Die Sendung zum Nachhören gibt es dann unter www.freefm.de/herrengedeck. Um Kontakt gerne über E-Mail, das ist herrengedeck@freefm.de oder aber über Facebook. Jetzt hören wir von Christian Bruhn noch Enduros aus dem Money der Libero Soundtrack und danach die abstürzenden Brieftauben mit Paderborn aus dem Film Kein Pardon gemeinsam mit Harpe Kerkeling. Und wir hören uns dann wieder in 14 Tagen. Bis dahin, sportliche Grüße und Ade.
Fußballspielen und Geld verdienen ist doch ein und dasselbe. Ich meine heutzutage. Einen neuen Torwart kriegen wir nur, wenn wir einen aus einem anderen Verein abwerben.
Ihr seid Tabellenerste, die kommen freiwillig.
Viele Spieler sagen sich, lieber 500 Mark im Monat und am Tabellenende, als für umsonst und an der Tabellenspitze.
Sehr richtig.
Einer.
Ist aber wahr.
Kaum ist Bohne weg, da haben wir schon einen Knacks, Herr Hohmann. Da sieht man, was ein Mann wert ist.
Und wo bleibt der Idealismus?